Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Hallo liebe Caro, ich freue mich riesig, dass du heute den Weg in meinen Podcast gefunden hast und zugesagt hast. Vielen Dank, dass du dir dafür Zeit nimmst. Magst du vielleicht einmal mit uns teilen, wo sitzt du denn gerade für die Aufnahme?
Hallo Isabel, ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Ich sitze heute in der Nürnberger Altstadt.
Oh, schön. Kommst du aus Nürnberg?
Aufgewachsen bin ich in Bayreuth, das ist nicht so weit von Nürnberg weg, und war dann eine ganze Weile im Schwabenländle in Tübingen in den USA, und dann hat es mich wieder nach Nürnberg verschlagen.
Schön, danke schön. Caro, magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du und was machst du beruflich?
Ich bin beruflich in zwei Rollen unterwegs. Auf der einen Seite bin ich Diversity, Equity und Inclusion Lead bei Dativ. Und meine zweite Rolle ist die der Speakerin zu DEI-Themen. Ich glaube, dass wir das Thema Diversity ganz besonders intensiv im Netzwerk und der offenen kritischen Reflexion begleiten sollten. Und deswegen ist es mir extrem wichtig, dieses Netzwerk auch aktiv zu leben und auszubauen und den kritischen Dialog auch aus mir herauszusuchen. Und nicht nur qua Job Description, sondern eben in dieser zweiten Rolle, in der ich heute ja auch vor allem hier sitze. Und da meine Gedanken teilen möchte, um sie in die Reflexion zu geben und mit Menschen in den Dialog zu kommen.
Total toll, also total toll und total wichtig. Du setzt dich ja, ich sag's nochmal so ein bisschen pauschaler, du setzt dich ja mit ganz viel Fachwissen, aber vor allem auch mit Herz für Menschlichkeit ein und damit eben auch für Diversity und Belonging. Und woher rührt das? Kannst du das sagen? Also glaubst du, dass das aus der Kindheit kommt bei dir, oder hat sich das im Laufe der letzten Jahre entwickelt?
Ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Also ich habe nicht so einen Initiationsmoment, in dem ich sage, und dann war es da und aus dem Grund setze ich mich dafür ein, sondern es war vielleicht eher ein schleichendes sich herantasten, das am Anfang aus wissenschaftlichem Erkenntnisinteresse getriggert war. Und zwar habe ich vor vielen Jahren noch während des Studiums ein Seminar zu Rassismus in der Literatur besucht. Und Rassismus und Xenophobie in der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Vielleicht war das mein Initiationssemester, ich weiß es nicht. Und war wahnsinnig fasziniert von dem, was ich gelernt habe. Das hat mir gezeigt, dass ich in einer Welt gelebt habe bis zu dem Moment, die nur einen ganz kleinen Teil dessen realisiert hat, was es alles gibt, und zwar einen sehr privilegierten Teil. Und mir hat das wirklich mein komplettes Denken einmal verschoben. Und ich habe gleichzeitig gemerkt, ich verstehe ganz wenig davon. Und das war der Moment, in dem ich angefangen habe, mich mehr und mehr mit dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen. Was ist das? Wie schaut es aus? Wo kommt es wie vor? Welche Menschen spielen warum welche Rollen in den sozialen Strukturen, in Machtstrukturen? Wie generiert sich überhaupt Macht in der Gesellschaft? Etc. Und ich habe dazu dann weitergearbeitet und schließlich auch promoviert, immer mit dem Ziel, noch mehr zu verstehen, warum Dinge auf dieser Welt passieren, so wie sie passieren. Und habe dann vor allem zum 20. und 21. Jahrhundert geforscht, vor allem zu gegenwärtigen Strukturen des Rassismus, weil ich das Gefühl hatte, da passiert wahnsinnig viel und wir verstehen es eigentlich nicht so richtig und tun auch viel zu wenig. Und das hat mich dann dazu geführt, diese Gedanken auch aus der akademischen Welt in die Organisationen und die Wirtschaft tragen zu wollen, um mehr Verstehen zu befördern und vor allem Veränderungen anzustreben.
Und was sind die Key Facts, die wir über Rassismus wissen müssen, mit denen sich Unternehmen auseinandersetzen sollten? Ich sage das bewusst so, ne? Um da entgegenzuwirken und um da auch wirklich einen Wandel zu fördern.
Und vor allem auch, also inwiefern, um das vielleicht auch mal direkt zu Beginn klarzustellen, inwiefern sollten auch Menschen wie du und ich solche Themen unterstützen, die ja auf den ersten Blick überhaupt nicht damit irgendwie in Verbindung kommen, beziehungsweise in Verbindung gesetzt werden würden. Wieso ist das wichtig?
Vielleicht starte ich mit dem letzten Teil zuerst, weil das sind riesengroße Fragen. Und es kommt schon immer wieder die Frage, wer hat das Recht und oder auch die Pflicht, zu diesen Themen zu sprechen? Und was wir immer tun sollten, ist, wir sollten reflektieren, von welcher Position im Machtgefüge dieser Welt aus wir sprechen. Sprechen hat immer eine Position. Davon können wir uns nicht lösen. 100% Objektivität ist gar nicht möglich. Das heißt, wenn ich spreche, muss ich vor allem bei diesen Themen mitreflektieren, dass ich als weiße, gut ausgebildete Frau spreche, die in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, einen bestimmten Bildungsstatus etc. mitbringt. Bestimmte Dinge habe ich nicht erlebt und werde ich nie erleben. Gleichzeitig glaube ich, dass wir nicht sagen können, nur wenn ich direkt Rassismus erfahre, darf ich mich äußern, weil es aus meiner Sicht nicht Aufgabe der Rassismus erlebenden Personen ist, das alleine zu lösen, sondern es braucht eine reflektierte Gemeinschaft dazu. Mit entsprechender eben auch kritischer Perspektive, von wo aus spreche ich als weiße Person zu diesem Thema. Und ich glaube schon, dass ich mich auch als weiße Person auf einer strukturellen Ebene mit dieser Thematik auseinandersetzen kann, solange ich nicht den Anspruch habe, zu verstehen, was es bedeutet, es zu erfahren.
Ja,
da ist
sehr
eine
wichtig.
Differenz. Und ich glaube, die können wir reflektieren und gemeinschaftlich daran arbeiten, auch Aufklärung zu betreiben. Weil wir immer noch in einer Gesellschaft leben, in der ich als weiße Person häufig noch schneller die Bühne bekomme als andere. Und diese Bühne kann ich nutzen, um sie für weitere Menschen zu öffnen und vielleicht auch mal einen Anstups zu geben, den Blick zu weiten bei den Menschen, die im Publikum sind. Und das ist diskutierbar und das ist auch sicherlich keine abgeschlossene Reflexion. Das ist mein heutiger Stand dazu. Und ich glaube, wir sollten mit einer gewissen Demut auch immer weiter dazulernen bei diesem Thema. Also auch ich bin nicht frei von Rassismus. Ja. Und was sollten Organisationen in dem Kontext unbedingt reflektieren? Genau das. Keine Organisation ist frei von Rassismus oder rassifizierenden Strukturen. Die sind zu tief verankert in unseren gesellschaftlichen Momenten in unserer Erziehung, in unseren Medien, in dem, wie wir in der Sozialisation aufgewachsen sind. Und ich glaube, wir sollten sehr vorsichtig sein mit dem, wie wir Rassismus definieren. Es gibt in der Forschung auch viele ForscherInnen, die davon ausgehen, dass Rassismus gar nicht definierbar ist als ein einheitliches Phänomen, sondern die sprechen sehr konsequent von Rassismen im Plural, zum Beispiel auch Stuart Hall. Und sagen, wir müssen Rassismus immer im historischen und situativen Kontext betrachten und können nicht sagen, das ist Rassismus und alles andere ist es nicht, sondern können sozusagen in der Situation Rassismen definieren und erkennen und gegenarbeiten. Allerdings verändern sich Rassismen und treten eben historisch bedingt und situativ unterschiedlich auf. Das heißt, es gibt eine gewisse Dynamik dahinter, die auch bedeutet für eine Organisation, ich mache einen Antirassismus-Workshop und dann hat sich das geregelt, funktioniert natürlich nicht. Sondern es ist ein kontinuierliches Arbeiten an der Thematik und auch eine Reflexion, und davon bin ich sehr überzeugt, die nicht nur fragt, was ist Rassismus, sondern auch fragen sollte, was sind Privilegien, wer ist warum in welcher Position privilegiert. Und was hat das für Auswirkungen auf meine eigenen Biases, die ich habe, auf meine Position, auf mein Verhalten? Und wenn es um das geht, was ich jetzt, zum Beispiel als Caro, ich gehe jetzt ins nächste Meeting, was kann ich tun? Ich kann immer reflektieren, wie schaue ich auf Menschen? Welche Wirkung hat was? Was sind Trigger für meine Einschätzungen? Ich kann lernen. Wir sind alle in der Lage dazu zu lernen und sollten das anerkennen. Und wir sollten uns darauf einstellen, dass es ein auch schmerzhafter Prozess sein kann. Tupoka Ogette zum Beispiel spricht von Happy Land, in dem weiße Personen leben, die nicht anerkennen, dass Rassismus existiert. Und da müssen wir dringend raus.
Ja.
Und ein bisschen unbequem und unhappy gehört in diesem Prozess dazu. Das ist unschön und gleichzeitig ist es notwendig für ein positives Vorankommen dieser Gesellschaft.
Ja, total. Was würdest du denn raten, all den Menschen, weil wir wissen ja, ne, Veränderung macht auch Angst und Angst wiederum bewirkt dann ganz oft auch eine Blockade oder dass man sagt, ja, klingt irgendwie alles plausibel, liebe Caro, aber will ich nicht, habe ich Angst vor. Was können wir denn tun, um Menschen dabei zu unterstützen, diesen Weg zu gehen und aus diesem Happy Land, aus diesem privilegierten weißen Happy Land rauszukommen und für mehr Fairness und weniger Rassismus und Diskriminierung einzustehen?
Ein erster Gedanke ist, wir sind nicht allein. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist ein Lernprozess, der uns alle betrifft und den wir nicht einsam und allein schmerzhaft traurig beschreiten müssen, sondern das ist ein Weg in eine positive und auch wesentlich viel mehr Mehrwert generierende, nachhaltigere Gesellschaft, die Zukunft, die wir uns erwünschen, auch in einem Sinne der Produktivität im ökonomischen Gedanken, wenn wir eine andere Form der Gemeinschaft und Gesellschaft erzeugen wollen, Nachhaltigkeit, nicht nur die ökologische, sondern auch die ökonomische und vor allem die soziale, werden dann gelingen, wenn wir verstehen, welches Potenzial in gleichberechtigter Teilhabe liegt. Das heißt, dieser Weg ist kein einfacher und gleichzeitig der wahrscheinlich gewinnbringendste, der möglich ist. Weil es nicht nur darum geht, einen Verbotsdiskurs zu erzeugen. Häufig kommt das als Vorwurf, jetzt darf ich so nicht mehr sprechen, dieses Wort darf ich nicht mehr sagen, das darf ich nicht mehr machen, etc. Das ist gar nicht die Haltung dahinter, sondern die Frage ist, welches Potenzial liegt darin, wenn wir bestimmte Dinge einfach nicht mehr tun. Wir schmeißen auch unseren Abtürmmüll nicht mehr einfach irgendwo hin, weil wir gelernt haben, dass das nicht gut ist. Ähnlich ist es mit einem sozialen Umgang untereinander, der dazu führt, dass eine Ungleichbehandlung stattfindet, dass Rassismen und Diskriminierung stattfinden und damit Menschen und Potenziale auf der Strecke bleiben. Und auch heute noch leben wir in einer Gesellschaft, und ich liebe dieses Zitat, das ist von, ich hoffe, ich spreche den Namen korrekt aus, ist französisch, Colette Goyomin, die sagt, Race does not exist, but it does kill people. Mhm. Und das ist immer noch unsere Realität. Wir wissen, es gibt biologisch gesehen keine unterschiedlichen menschlichen Rassen. Gleichzeitig finden wir viele andere Dinge, die wir substituieren können, rassifizieren können, sei es Religion, sei es Kultur, und tun so, als wären diese Dinge quasi genetisch verankert in Menschen und erzeugen darüber Hierarchien und vor allem Ausschluss. Wir regulieren Zugänge. Diskriminierung und Rassismus reguliert Zugänge von Menschen zu bestimmten Positionen, Jobs, Wohnungen, Bildung etc. Und darüber schließen wir Intelligenz aus, wir schließen Veränderung aus, wir schließen Innovation aus und wir schließen Potenziale aus. Und wenn wir lernen, diese Dinge anders zu reflektieren, und das bedeutet natürlich auch ein Verzicht aus der privilegierten Position heraus, ist allerdings auf der anderen Seite der Mehrwert wesentlich größer als der, den wir heute haben.
Du hast gerade ein Thema angesprochen, was ein ebenso großes Feld wahrscheinlich ist wie das Thema um Rassismus. Und zwar hast du gerade das Wort Race angesprochen, ne? Also das deutsche Wort Race. Was sagt denn das Antidiskriminierungsgesetz eigentlich zum deutschen Wort Race und wieso? Also was ist bei dieser Diskussion wichtig? Wieso sollten wir darüber sprechen?
Das ist eine sehr große und auch globale Diskussion rund um das Wording. Das AGG wurde vor kurzem evaluiert. Und auch in dieser Evaluierung war die Frage nach dem Wording rund um den immer in Anführungszeichen gesetzt, ich habe es vorhin nicht dazu gesagt, Rasse in Anführungszeichen gesetzt, ist ein hochproblematischer Begriff, weil er vor allem im deutschen Kontext nach wie vor einen nationalsozialistischen Kontext hat. Mhm. Und zweitens, sobald ich ihn gebrauche, ist natürlich suggeriert, als gäbe es das tatsächlich, was nicht der Fall ist. Wir Menschen sind zu 99,9% genetisch gleich. Also diese 0,1% sind hochrelevant, aber gleichzeitig sehen wir, dass wir ganz, ganz wenig Varianz eigentlich in der großen Masse haben. Und das sollten wir nie vergessen. Jetzt ist die eine Diskussion oder die eine Seite, die sagt, ich brauche diesen Begriff, um auch auf das Historische hinzuweisen. Ich kann nicht verschweigen, worüber ich spreche, wenn ich die Veränderung will. Ich muss benennen können, worum es geht. Auf der anderen Seite ist der Begriff einer, der auch ganz viel Verletzung in sich birgt. Menschen wurden aufgrund dieses Konzeptes umgebracht. Und es gibt viele Personen, die sagen, ich möchte diesen Begriff nicht, weil er in mir viel triggert, weil er negativ behaftet ist, eine Historie hat, und plädieren dafür, den Begriff raised, also das englische raised, zu verwenden, das eine andere Konnotation hat, das die soziale Ebene und die Gruppenzugehörigkeit auf dieser sozialen Ebene mehr mitdenkt, im Sinne einer geteilten Erfahrung, die dahinter steht. Es gibt auch wiederum Perspektiven, die den Begriff Ethnie oder ethnische Herkunft, ethnische Zugehörigkeit wählen. Auch da gibt es wiederum kritische Stimmen, die sagen, der Begriff ist eigentlich nur ein Ersatz für das Wort in Anführungszeichen Rasse, ist ähnlich konstruiert und verschleiert sozusagen jetzt das, was der andere Begriff eigentlich sagen würde. Also es gibt keine eindeutige Position, die dazu richtig und falsch wäre, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir dazu immer wieder im Dialog bleiben, was an dem Begriff dranhängt, welche Historie dranhängt, welche Auswirkungen dranhängen und auch welche Effekte das auf Menschen hat, die Rassismus erfahren und rassifiziert werden, weil das natürlich ganz starke Stimmen sind, deren Gehör wir vor allem als Weiße wahrnehmen sollten und auch mit reflektieren.
Dankeschön.
Und das AGG, vielleicht als letzten Punkt, bleibt momentan noch bei dem Begriff der Rasse. Also gerade aus juristischer Perspektive ist es auch eine schwierige Diskussion, weil zum Beispiel rassistische Diskriminierung vor dem Gesetz etwas anderes ist wie Diskriminierung aufgrund von Rasse. Und das sind ganz, ganz schwierige Dialoge, die da auch stattfinden. Und es gibt bis heute noch kein Wording, das global betrachtet anerkannt wäre, sinnvoll wäre und da Abhilfe schafft, sondern ich glaube, da müssen wir nach wie vor lernen und im Dialog bleiben und daran arbeiten, bessere Beschreibungen zu finden, die auch nicht davor zurückschrecken, das zu benennen, worum es geht, aber eben keine Verletzungen und weiteren Diskriminierungen erzeugen.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass Unternehmen ganz oft auch darauf ausgelegt sind, wirtschaftlich zu sein, ne? Also sie schauen auf ihren Business Case und vergessen dabei eben den Fakt, dass es marginalisierte Gruppen gibt, oder aber sie schauen nur auf marginalisierte Gruppen und vergessen dann vielleicht irgendwie, dass es noch einen Business Case gibt. Man weiß es nicht. Wieso ist das Betrachten beider Seiten extrem wichtig? Also um eben dann auch nachhaltig erfolgreich zu sein, ne?
Aus meiner Perspektive ist es relevant, sowohl die wirtschaftliche Ebene zu betrachten, weil wir, wenn wir in der Arbeitswelt sind, wir nun mal Organisationen sind, die funktionieren wollen und müssen. Auf der anderen Seite bin ich fest davon überzeugt, dass wir dann am effektivsten sind, wenn wir sowohl den Business Case als auch die persönliche erlebte Erfahrung mitreflektieren. Das heißt, wir wissen auch aus der Forschung, dass Veränderung im Bereich DEI besonders dann gut funktioniert, wenn wir Begegnungen erzeugen. In dem Moment, in dem Menschen ihre gelebte Realität teilen. Es ist was anderes, ob ich als Caro von einer anderen Person erzählt, die XYZ erlebt hat, oder ob die Person, so sie es denn möchte, diese Erfahrungen selbst teilt. Das hat einen anderen, auch emotionalen Effekt, erzeugt andere Formen der Empathie. Und gleichzeitig sind wir eben im Kontext arbeitsweltliche Realität, was mitbedacht werden sollte an der Stelle. Es geht nicht um karitative Strukturen, sondern eben um auch ein wirtschaftliches Fungieren. Und das in Kombination hat den größten Effekt. Es gibt auch, und ich glaube, dass sich das dort zum Teil widerspiegelt, einen Unterschied zwischen institutionellem oder struktureller Diskriminierung und erlebter diskriminierender Erfahrung. Das kann das Gleiche sein, muss es aber nicht. Und da zeigt sich schon, dass zum Beispiel nur ein Blicken auf Rahmenbedingungen und Strukturen nicht ausreicht. Gleichzeitig funktioniert es auch nicht nur nur subjektive Erfahrungswerte als Maßstab anzuwenden, sondern ich glaube, sie müssen auf der Metaebene verändert werden für auch andere Menschen, die vielleicht ihre Erfahrungen, ihre diskriminierenden Erfahrungen nicht äußern können oder wollen. Und dieses Zusammenspiel findet sich genauso auch zwischen Business Case und individueller Perspektive. Das heißt, wir brauchen immer beides, um wirkliche Veränderungen zu erzeugen, sowohl in den Strukturen als auch für die Menschen direkt.
Jetzt nochmal diese provokante Frage, aber was ist denn, wenn Unternehmen sagen, wir wollen uns gar nicht verändern? Für uns ist es total fein, wie wir gerade sind und agieren.
Ich glaube, dass Organisationen sich immer verändern müssen. In dem Moment, in dem eine Organisation aufhört zu lernen und sich zu verändern, gibt sie es eigentlich nicht mehr. Und die Frage wäre dann eher, in welche Richtung geht die Veränderung?
Ja, starker Impuls. Danke. Was fehlt unserer Gesellschaft aktuell am meisten, Caro? Was glaubst du? Also, weil, wenn man so in die Zukunft blickt, dann sieht man, ich bin immer Fan davon, auch sehr viel Positives zu sehen, aber man sieht auch sehr viel nicht Rosiges und Positives, ja, sondern eher Fachkräftemangel, Klimakrise, Pflege und Kitas sind am Anschlag, Eltern laufen auf dem Zahnfleisch, und so weiter und so fort, ne? Diskriminierung, von der Diskriminierung und Rassismus gar nicht zu sprechen. Was fehlt unserer Gesellschaft gerade?
Ich glaube, uns fehlt die Reflexionsfähigkeit, dass die eigene Realitätswahrnehmung keinen Absolutheitsanspruch hat.
Oh, zu, spannend.
Zu ja. Oft gehen wir davon aus, ich sage es nochmal in anderen Worten, dass es ein bisschen nachvollziehbarer ist. Mhm. Ich glaube, zu oft gehen wir davon aus, wenn ich das so wahrnehme und so empfinde und so einschätze, dann ist das so und zwar für alle. Mhm. Und haben damit den Anspruch, dass ich habe es verstanden, das ist absolut, das ist so. Jede Realitätswahrnehmung ist unterschiedlich. Mhm. Wenn wir beide hier aus dem Podcast rausgehen, werden wir völlig unterschiedliche Geschichten erzählen, wie es abgelaufen ist und gleichzeitig sind beide richtig und haben beide parallel existiert und stattgefunden. Mhm. Und auch das ist so ein typischer privilegierter Moment, in dem ich Probleme nicht anerkenne, weil sie nicht die eigenen sind, weil ich sie nicht erfahre. Genauso wenig wie mein Bruder jemals wissen wird, wie es ist, als Caro zum Beispiel ein Kind zu bekommen oder bestimmte Erfahrungen zu haben, werde ich wissen, wie es ist, für eine schwarze Person Diskriminierung oder Rassismus zu erfahren, etc. etc. Mhm. Und das heißt nicht, dass Realitätswahrnehmungen richtiger oder falscher oder relevanter sind. Sie sind schlicht und ergreifend unterschiedlich und gleichzeitig sind sie die Realität dieser Subjekte. Und wir neigen dazu, sehr monokausale Erklärungen der Gesellschaft und der Weltzusammenhänge zu definieren, weil wir eben diese eine Perspektive, die wir selbst haben, ansetzen und sagen, jetzt habe ich es verstanden, so ist es. Mhm. Und ich glaube, diese Offenheit, dass das Gleiche ganz unterschiedlich wahrgenommen werden kann und das trotzdem richtig ist und es nicht darum geht, rauszufinden, wer hat jetzt recht, sondern dass es darum geht, rauszufinden, wie kriegen wir das zusammen in einer produktiven Art und Weise, das fehlt uns.
Mhm. Und wäre das auch dein Tipp? Sorry, ja, bitte.
Ich wollte sagen, das funktioniert bei Kindererziehung, bei Ernährungsweisen, wenn es um Diskriminierung geht. Also das ist aus meiner Sicht ein Grundreflexionsmangel unserer Gesellschaft, egal bei welchen Themen wir sind, und hat auch nichts mit Hautfarbe zu tun. Es ist jetzt nicht so, dass nur weiße privilegierte Menschen in irgendeiner Form da mehr reflektieren könnten, sondern es betrifft alle Menschen gleichermaßen. Privilegien und Nicht-Privilegien haben alle.
Und was wäre das quasi dein Tipp, also da wirklich in die Offenheit zu gehen und sich bewusst klar zu machen, beispielsweise du hast diese und jene Privilegien, was bedeutet das für dich und wie solltest du in dem Zusammenhang eben auf Menschen und oder auf Menschen jetzt erstmal ganz generell zugehen oder auch nicht? Oder hast du noch einen anderen Tipp? Wie kann man sich denn öffnen? Also wie kann ich denn offen sein und nicht mein gesprochenes und gedachtes Wort ausschließlich für vollnehmen, sondern eben auch andere und mich vielleicht auch selber mal hinterfragen oder auch in Frage stellen. Darum geht's ja auch so ein bisschen, ne? Eben auch mal davon auszugehen, dass du nicht alles weißt und immer recht hast.
Ich glaube, dass Perspektivenvielfalt hilft. Also sich bewusst in den Dialog begeben, auch mit Perspektiven, die nicht zwangsweise die eigenen sind. Ich finde, so eine gute kritische Frage ist immer, wie heterogen ist eigentlich mein eigenes Netzwerk, mein Freundschaftskreis?
Mhm.
sind da Menschen, die auch andere Bildungswege haben, andere Altersgruppen, andere Sozialisationshintergründe, Familiensituationen etc. oder sind wir da sehr homogen? Das heißt nicht, vermeide jede Form der Homogenität, nur öffne auch für andere Perspektiven. Und ohne zu glauben, dass Dialog jetzt das Wunderheilmittel ist, glaube ich gleichzeitig, dass Dialog ganz viel dazu beiträgt, anders zu reflektieren. Eben nicht, um Recht zu haben, sondern um zu verstehen. Und es gibt einen Bias, den wir alle auch ganz gerne anheimfallen. Und ich finde, der lohnt sich extrem zu reflektieren, und zwar ziemlich regelmäßig, den fundamentalen Attributionsfehler. Mhm. Klingt furchtbar kompliziert und passiert pausenlos. Und ich gebe ein Beispiel. Ich stehe am Bahnhof und warte aufs nächste Taxi, um ins Büro nach Hause zu fahren. Und es drängelt sich jemand an mir vorbei, schubst mich hier zur Seite und schnappt mir das nächste Taxi vor der Nase weg. Was denke ich mir? Was für eine unmögliche, egoistische Person, Frechheit, kein Anstand, schlechter Mensch, unmöglich, und reg mich ganz arg auf. Und Perspektivenwechsel, ich komme am Bahnhof an, renne zum Taxi, an der Schlange vorbei, schnapp mir das nächste Taxi, irgendwer hat gewartet, egal, ich spring rein, schrei, geh los. Und sitze in diesem Taxi und denke, boah, es tut mir so leid, ich bin eigentlich überhaupt nicht so, und stand sogar schon als Karo an Schlangen an, die gar keine waren, einfach aus Höflichkeit, weil ich dachte, man stellt sich an. Aber meiner Mutter geht's ganz schlecht, die liegt im Krankenhaus, und wenn ich nicht in 30 Minuten da bin, dann ist sie vielleicht gestorben und ich sehe sie nie wieder. Ja. Das heißt, wir können sehr gut, wenn wir uns selber betrachten, die äußeren Umstände von unserer Persönlichkeit trennen und differenzieren und wissen, das ist extern bedingt, da handle ich jetzt aufgrund von Impulsen, die nicht steuerbar sind, und auf der anderen Seite steht meine Persönlichkeit, meine Werte, meine Haltung, ich als Mensch. Und wenn wir andere Personen betrachten, legen wir das häufig in eins. Das heißt, Verhalten interpretieren wir sofort als Charakter- und Persönlichkeitseigenschaften. Mhm. Funktioniert im Business genauso, der neue Kollege, der das dritte Mal zum Daily zu spät kommt. Unpünktlich, unzuverlässig, wen habe ich da eingestellt? Pflegt vielleicht seine Eltern, hat ein krankes Kind zu Hause. Es kann Umstände geben, die dazu führen, dass wir bestimmtes Verhalten zeigen, die wir gar nicht steuern können. Und zu reflektieren, schätze ich da jetzt gerade eine Person ein, die mir begegnet, aufgrund eines Verhaltens, und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, kann häufig dazu helfen, auch eine andere Form des Verständnisses aufzubringen. Und als letzten Punkt dazu, Emilia Rohr spricht in dem Buch Why We Matter davon, dass es gerade im Kontext Rassismus eine Empathielücke gibt, die sie beobachtet. Das heißt, vor allem in solchen Momenten, in denen Diskriminierung und Rassismus auftreten, neigen wir dazu, eine undefinierbare und manchmal schwer greifbare Empathielosigkeit an den Tag zu legen, die wir in anderen Momenten durchaus zeigen können. Also ich glaube, das sind so Kombinationen. Die Reflexion dessen, wie schätze ich ein, warum, das Besinnen wieder auf die Empathie und eben die kritische Reflexion, dass meine Realitätswahrnehmung nicht die einzige ist.
Und würdest du sagen, dass diese Empathielücke bei allen Menschen global gesehen irgendwie vorhanden ist? Oder geht es da vielleicht auch wirklich um Menschen, die in Leistungsgesellschaften leben? Weil das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir sehr häufig stelle. Ob der Kapitalismus und auch die Leistung damit zu tun hat, dass wir mehr an uns denken und weniger an andere.
Müsste jetzt wahrscheinlich Emilia Rohr beantworten, die Frage. Nicht im nächsten Podcast. Kann ich jetzt so gar nicht sagen. Ich bin schon als Caro auch ein Fan davon, Leistung nicht zu vergessen und schon den Anspruch zu haben, dass Menschen einen Beitrag bringen. Allerdings eben kontextabhängig, nicht losgelöst von den eigenen Kontexten, gesellschaftlichen oder den sozialen Kontexten. Und gleichberechtigte Teilhabe heißt nicht Gleichheit. Da ist ein Unterschied. Und ich glaube, diese Frage, wie regulieren wir gerade im Moment häufig Zugänge über Privilegien, Hierarchien und auch strukturelle Anerkennungsprozesse, ist eine, die viel beitragen könnte. Und da würde wahrscheinlich Empathie an vielen Stellen auf der Welt nicht schaden.
Genau, ich wollte auch gar nicht jetzt den Kapitalismus oder die Leistungsgesellschaft generell runterreden. Ich bin auch, ich kann dem Kapitalismus durchaus auch viel abgewinnen. Was ich aber mittlerweile ganz viel beobachte, ist, wenn man auch gerade so von der menschlicheren Perspektive auf Menschen schaut, ist, dass wir schon sehr egoistisch getrieben sind, ne? Und ganz oft eben so das Geld vor eine Verbindung mit einem Menschen oder eine Beziehung mit einem Menschen stellen. Und das finde ich erschreckend. Und ich habe mich halt gefragt, inwiefern das in einem Zusammenhang steht. Und gleichzeitig würde ich mir natürlich auch in dem Zusammenhang wünschen, dass wir einen viel zukunftsfähigeren Kapitalismus leben würden, der eben Kapitalismus ist und auch Leistung erfordert, aber eben auf einer menschlichen Ebene beruht, die bedeutet, dass alle Menschen eine Chance haben, dass alle Menschen einbezogen werden, dass man auf Augenhöhe miteinander umgeht und das eben auf der Ebene dann auch fördert und vorantreibt, ne? Ja. Wie setzen wir denn jetzt so Diversity-Maßnahmen eigentlich richtig, in Anführungsstrichen, richtig um in einem Unternehmen? Weil das ist ja irgendwie auch gefühlt so ein ganz hoch umstrittenes Thema. Es ist in aller Munde, jeder spricht davon, jeder schreibt es sich irgendwie auf die Fahne. Die einen Unternehmen machen es dann auch wirklich im Sinne von nachhaltig langfristig. Die anderen Unternehmen immer mal so pro forma, wie es gerade gut passt. Was ist eigentlich richtig und was ist nicht richtig? Also gibt es da richtig und falsch? Und wenn ja, wie geht es richtig?
Die nächste große Frage.
Ja.
Ich würde da gar nicht in richtig und falsch einkategorisieren an dieser Stelle. Vielleicht wäre noch das einzige falsch, zu dem ich mich durchringen könnte, gar nichts zu tun und es zu ignorieren, die ganze Thematik. Mhm. Da muss ich jetzt qua Profession schon ein bisschen eine Lanze brechen für bitte tut wenigstens irgendwas. Allerdings schon auch mit angeschaltetem Gehirn, das hilft. Und ich glaube, wir sollten das sehr individuell betrachten, auf die Organisationen zugeschnitten. Das heißt, es ist durchaus relevant, habe ich eine Organisation, die global agiert, europaweit agiert oder nur national. Wie groß ist die Organisation? Auch die Branche spielt eine Rolle. Welche Möglichkeiten habe ich innerhalb der Branche zu performen? Also irgendwelche Quoten, die für alle gleichermaßen gelten, sind aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Und diese Individualität macht es schwierig, weil nur weil eine Maßnahme in der einen Organisation funktioniert, heißt es nicht, dass ich sie eins zu eins kopieren kann und dort auch anwenden. Ich glaube, was hilft, ist als erstes mal zu akzeptieren, dass es ein valides wirtschaftliches Thema ist, ein strategisches Thema und kein Add-on, das machen wir, wenn wir mal ein bisschen Freizeit haben, Regenbogen, Glitzer, Obstkorb. Das gehört auch ein bisschen mit dazu. Es ist wichtig zu sehen, das ist auch ein wirtschaftliches Thema, das braucht Kapazitäten und es braucht einen Invest. Und es braucht Expertise. Und die kann ich entweder selbst aufbauen oder einkaufen. Es gibt wahnsinnig viele hochkompetente Menschen, die zu diesen Themen beraten, Vorträge halten, aufklären, Workshops geben. Wissensaneignung ist für mich immer ein erster Schritt. Da kommt in mir auch die Wissenschaftlerin raus. Ich glaube, dass das hilft. Gleichzeitig ist Bildung und Wissen kein Garant dafür, dass ich jetzt antirassistisch unterwegs bin, die mit schlagkräftigsten rassistischen Theorien unserer gegenwärtigen Zeit sind von hochintelligenten Menschen, zum Teil mit Harvard-Professur und so weiter formuliert worden.
Okay.
Also Bildung kann helfen, ist aber kein Garant gegen Diskriminierung und Rassismus.
Okay, spannend. Darf ich da mal ganz kurz einhaken, Caro? Weil das ist nämlich tatsächlich wäre eine Frage gewesen, ob du der Meinung bist, dass Bildung zur Bekämpfung von Diskriminierung oder auch von Rassismus beitragen kann. Und im gleichen Atemzug auch die Frage, inwiefern man das eventuell schon in Kitas oder auch in Schulen etablieren kann, um da eben auch schon eine Vorsorge in gewisser Art und Weise zu betreiben und die Menschen dahingehend schon offen genug zu erziehen ist ja das total falsche Wort, aber zu fördern.
Also ich glaube auf jeden Fall, dass Bildung und Wissenstransfer hilft. Nur ist es kein Garant dafür, dass ich dann keinen Rassismus mehr habe oder keine Diskriminierung mehr habe. Ein Beispiel für mich ist immer Samuel Huntington, der den Clash of Civilizations geschrieben hat, ist eine wahrscheinlich der größten rassistischen Theorien des 21. Jahrhunderts. Er prophezeit einen Kampf der Kulturen zwischen dem Westen und dem Islam, in Anführungszeichen, weil hoch pauschalisierte Kollektividentitäten dahinter stecken, und definiert Kultur im Prinzip genauso wie die, in Anführungszeichen, Rasse im Rassismus, und schreibt Kultur als genetisches Moment von Gesellschaften fest und prophezeit dann eben bestimmte unvereinbare, quasi genetische Positionen auf dieser Welt. Mhm. Und Huntington war unter anderem Professor an der Harvard University, hat das US-Außenministerium beraten etc. Also ein hochintelligenter Mensch, der auf der anderen Seite ganz, ganz krass rassistische Theorien in unserer gegenwärtigen Zeit formuliert hat, die auch viel Sichtbarkeit und Anklang bekommen haben. Von Kulturkreisen sprechen wir ganz viel, und das Konzept des Kulturkreises ist ein hochproblematisches. Also das muss nicht zwangsweise helfen. Ich glaube, wenn wir Bildung wollen, dann nicht nur die Bildung, die von weißen Menschen aus dem Westen produziert wurde, sondern eine andere Form des Wissenstransfers und der Öffnung. Da geht es für mich zum Beispiel in Schulen auch darum, welche Wissensgeschichte lernen wir? Lerne ich nur eine deutsch-europäische Perspektive auf die Welt, oder sehe ich auch andere Perspektiven? Wie behandeln wir Religion? Wie vielfältig sind die Texte, die wir lesen? Welche AutorInnen lesen wir in Schulen? Ja, welche Geschichten werden erzählt? Wie sind die Bilder in den Schulbüchern? Welche Menschen werden abgebildet? Welche Rollen werden abgebildet? Also ich glaube, darüber kann viel verändert werden, ohne eine Garantie zu haben, dass, wenn ich auch mal einen Text von einer nicht westlichen Person gelesen habe, dass ich dann gleich reflektierter auf die Welt schaue.
Ja, das ist ein super, super Hinweis, finde ich. Das ist ja viel passiver im Prinzip, was du beschreibst, ne? Also nicht so mit der Brechstange, sondern eher unterschwelliger, aber dafür ja total eingängig und total nachhaltig auch. Weil wenn ich jetzt, weil ich denke da gerade drüber nach, als ich damals in der Kita war, ich meine, ehrlicherweise kann ich das wahrscheinlich gar nicht so wirklich sagen, weil ich mich an die Zeit gar nicht so richtig erinnere, aber da habe ich mit Sicherheit keine Bücher gelesen, in denen ich POCs gesehen habe oder ähnliches, ne? Also, und ich glaube, genau das muss eigentlich schon ein Kind, also wir zu Hause haben solche Bücher jetzt für unseren Sohn, aber ob das in der Kita auch der Fall ist, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Und ich glaube, das genau müsste verändert werden, ne? In den Grundstrukturen schon. Das ist spannend, ja. Ich würde ganz gerne mit dir nochmal kurz in Anführungsstrichen über ein weiteres großes Thema, nämlich die Intersektionalität sprechen, weil ich aus Gesprächen mit Diversity-ExpertInnen und auch Betroffenen ganz oft höre, dass dieses Thema wir bleiben jetzt mal im deutschen Raum, deutschen Unternehmen sehr wenig Anklang findet, beziehungsweise gar nicht berücksichtigt wird. Magst du mal so ein paar Worte zur Intersektionalität sagen? Was bedeutet das? Woher stammt das überhaupt? Und wieso ist es wichtig für uns, das auch zu berücksichtigen?
Perfekt, da können wir dann auch den Bogen zu den Maßnahmen in den Organisationen wieder schlagen.
Bitte. genau.
Intersektionalität ist ein Begriff, der 1989 von Kimberly Crenshaw geprägt wurde, Juraprofessorin an der NYU. Mhm. Oder der Columbia? Ah, da bin ich mir jetzt gerade nochmal sicher, das müsste ich nochmal nachschauen. Mhm. Und Crenshaw hat verschiedene Gerichtsurteile betrachtet, in denen schwarze Frauen geklagt haben und sich dann angeschaut, wie waren die Rechtsprechungsstrukturen. Und ihr ist aufgefallen, dass die Gerichte entschieden haben, entweder aus der Perspektive, ich habe eine weibliche Klägerin, Frau, oder aus der Perspektive, ich habe eine schwarze Person, die klagt, Race. Nicht aber in der Form eine schwarze Frau, die spricht. Mm. Ich verknappe es mal ganz kurz. Auf der einen Seite wurden zum Beispiel Frauen, die gesagt haben, ich werde nicht befördert oder ich bekomme weniger Gehalt als meine KollegInnen etc. gesagt, naja, aber es gibt doch Frauen in Führungspositionen, damit ist dein Anspruch nicht haltbar. Reflektiert wurde allerdings nicht, dass es alles weiße Frauen waren, und die alternative Seite, die andere Seite war, es gibt doch schwarze Personen, die in Führungspositionen sind, da wurde dann nicht reflektiert, dass das alles Männer waren. Mhm. Das heißt, diese Überlagerung und Gleichzeitigkeit verschiedener Vielfaltsdimensionen und Kategorien wurde konsequent nicht mitreflektiert. Und obwohl versucht wurde, im Sinne der Gleichberechtigung eine Entscheidung zu treffen und für einen anderen Umgang zu sorgen, wurde trotzdem dieser Gleichberechtigung nicht Genüge getan, weil eben zu kurz geblickt wurde. Und Crenshaw nennt es Intersektionalität, also diese Überlagerung von Vielfaltsdimensionen, Mehrfachdiskriminierungen, die auftauchen, und beschreibt das in einer Gleichzeitigkeit, die stattfindet und die nicht einfach nur zu addieren ist, sondern sich exponentiell äußert. Mhm. Und das betrifft uns alle aus meiner Sicht. Also auch wenn wir beide sprechen, wir sprechen nicht nur als weiblich gelesene Personen, weiße Personen, als Personen eines bestimmten Alters, mit bestimmten Bildungshintergrund etc., sondern das passiert alles gleichzeitig. Das sind wir alles gleichzeitig. Und je nach Kontext kann es eine unterschiedliche Gewichtung haben. Hm. Es gibt Situationen, da bekomme ich ganz viel Anerkennung, weil ich einen Doktortitel habe. Dann gibt es Situationen, da bekomme ich die nicht, weil als Frau mit Doktortitel das ist irgendwie schräg. Das kann ja nicht so ganz ernst sein. Und je nachdem, in welchem Kontext ich mich bewege oder welche Gruppe, hat es einen Unterschied. Dann bin ich anderen vielleicht zu jung, andere finden mich wiederum zu alt. Also das findet gleichzeitig statt. Und ich kann nie nur aus einer Perspektive oder aus einer Dimension heraus sprechen, sondern aus allen gleichzeitig. Und was passiert ist, wenn wir jetzt auf Organisationen schauen, ist, wenn ich Maßnahmen einführe auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten, dann kann es passieren, dass sich innerhalb der Zielgruppe wiederum nur die am meisten privilegierten Personen anspreche. Ein Beispiel, was immer wunderbar funktioniert, sind in Anführungszeichen Frauenförderungsprogramme. Da landen dann häufig Personen drin, hoher Bildungsabschluss, Native SpeakerInnen, hohe Betriebszugehörigkeit etc. etc. Und wir sollten mit solchen Programmen des Empowerments und des Supports aus meiner Sicht eigentlich eher fragen, welche Personen haben denn noch weniger oder haben wenigere Zugangsmöglichkeiten? Was ist mit einer Person of Color im Rollstuhl? Was ist mit einer Person mit Fluchterfahrung, deren Bildungsabschlüsse nicht anerkannt wurde? Ja, das sind Wahnsinn. Perspektiven, die häufig in solchen Unterstützungsprogrammen gar nicht mitreflektiert werden, weil ich nur auf die Kategorie Geschlecht schaue, aber eben nicht auf weitere Dimensionen einer Mehrfachdiskriminierung, die möglich ist. Mhm. Und da liegt aus meiner Sicht der Grund, warum häufig Maßnahmen auch nicht wirklich effektiv oder nachhaltig sind, eben weil sie zu kurz greifen. Ein anderer Punkt, das habe ich mir auch mal näher angeschaut, in einem Paper, ist die Frage des Lernens und der Weiterbildung. Wir machen auch gern Schulungen für Frauen, für Menschen Ü50 und so weiter und fragen gar nicht, stellen die tatsächlich die gleichen Fragen? Also vielleicht ist ein anderer Grund dahinter, die Ausbildung, das Gehalt, die Betriebszugehörigkeit, der Familienstand, vielleicht sind das eher Themen, die miteinander vereinbar sind, als grob Kategorien wie eben Geschlecht, Alter etc. Und ich glaube, dass auf der einen Seite da zum Beispiel beim Lernen es hilft, über Einladung zu arbeiten. Also ich definiere nicht, wer teilnimmt, sondern ich lade alle ein, teilzunehmen, und Menschen können für sich entscheiden, ob das einen Mehrwert für sie bringt oder nicht. Woll- und Lernos-Circle funktionieren ja schon ein bisschen in die Richtung, die da ganz viel Offenheit generieren, Selbstlernangebote. Und ich glaube, auch wenn wir über Maßnahmen in Organisationen reden, ist es wichtig, Vielfalt als Ganze zu betrachten. Also wirklich mit einem holistischen Ansatz. Das ist nicht einfach, und nicht ohne Grund ist das Konzept der Intersektionalität 34 Jahre alt und kaum jemand kennt's. vor allem in den Organisationen, weil es hochkomplex ist. Und genau diese Gleichzeitigkeit, die damit schwingt, ist natürlich wahnsinnig schwierig abzubilden. Und ich glaube, dass auch da wieder Perspektivenvielfalt hilft und immer wieder der kritische Blick, worum geht's tatsächlich? Und muss ich wirklich im Moment der Maßnahme entscheiden, wer darf mitmachen, oder gebe ich nicht diese Verantwortung und die Möglichkeit des eigenen Entscheidens und des Wirkens in die Organisation zurück, weil Menschen, und wir gehen davon aus, wir arbeiten mit erwachsenen, intelligenten Menschen zusammen, in der Regel selber merken und wissen, ob sie einen Impact leisten können oder nicht, oder ob das Momente des gemeinsamen Lernens sein können.
Das ist total, total schön, was du da sagst. Ich finde, was auch generell bei vielen deiner Aussagen oder fast allen deinen Aussagen deutlich wird, ist, dass du immer wieder auf diese Reflexionsbereitschaft hinaus willst. Dass du sagst, Leute, reflektiert euch, ne? Seid offen, geht in den Austausch und schafft dadurch eben auch Verbindung. Ja, das finde ich total schön. Caro, wir sind jetzt fast am Ende unseres Podcasts und ich würde gerne von dir wissen, was ist deine Superpower? Oder hast du, wenn du eine hättest, eine Superpower? Was wäre das und wieso?
Also wenn ich ein, was als meine Superpower beschreiben würde, dann wahrscheinlich die Tatsache, dass ich fast immer positive Energie in Räume bringen kann. Gelingt nicht zu 100%, aber mir ist es ganz wichtig, einen positiven Blick mit Menschen zu teilen und Empowerment zu betreiben. Und das ist ein ganz hoher Wert, den ich habe und um den ich mich immer, immer stark bemühe. Mhm. Und da optimistisch zu sein, vor allem auch im Arbeitskontext, in dem wir gern mal einiges frustriert in der Menge, die auf uns einströmt. Und das ist vielleicht so eine meiner besonderen Kräfte. Mhm.
Und meine letzte Gästin fragt dich, was war dein größter Fuck-up?
Boah, der größte.
Ja.
Da muss ich kurz nachdenken. Ich zögere jetzt nicht so lang, weil ich keine hätte, sondern weil ich mich so ein bisschen scheue. Vielleicht bin ich auch einfach nur naiv, ich weiß es nicht genau. Aber für mich sind meistens Fehler sehr produktive Momente und ich versuche das immer umzuinterpretieren.
Das ist der Grund, wieso sie das tatsächlich auch gefragt hat. Ja. Also weil sie sagt, sie findet das so schön, dass man daraus ja lernen kann. Und das ist schön, wenn man das teilt, wenn Leute davon sprechen, weil alle reden immer nur davon, wie toll sie sind und was sie alles können. Aber wie schön ist es denn, wenn wir auch von den Sachen reden, die nicht so gut liefen, weil dann andere das so für sich nutzen können und daraus lernen können. Deswegen schön, dass du es auch so siehst.
Total gute Perspektive. Ich kann vielleicht so ein Dauerfuck-up bei mir teilen, weil dafür habe ich noch keine gute Lösung. Und das ist bei mir tatsächlich Terminkoordination. Ich lebe mit wenn man meinen Schreibtisch sehen würde, hier liegt ein aufgeschlagenes Buch, ein Block und dann vier verschiedene Größen an Post-its und die jeweils in unterschiedlichen Farben und auf allen steht irgendwas drauf. Dann führe ich, glaube ich, 3 oder 4 To-Do-Listen auf Handy, Laptop und iPad und nichts davon ist gescheit koordiniert. Mhm. Das ist für mich, man könnte es jetzt als kreatives Chaos interpretieren oder schlicht und ergreifend an fehlender Koordinationsfähigkeit. Mhm. Und da hätte ich manchmal gern, was heißt manchmal, da hätte ich oft gerne mehr Struktur drin und habe aber auch noch kein System gefunden, dass ich konsequent länger als irgendwie mal 3 Tage durchgehalten hätte, Dinge zu koordinieren. Und das ist wie so ein kleiner Dauerfuck-up. Das funktioniert immer ganz gut und dann versemmel ich wieder irgendwas und bin mit 3 Leuten gleichzeitig abends verabredet. Da könnte ich Support gebrauchen, falls jemand Tipps cool. hat. Ja. Ich würde mich sehr freuen.
Ja, das finde ich schön. Ich finde das sehr sympathisch, Caro. Dankeschön fürs Teilen. Magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gästin auch noch eine Frage mit auf den Weg geben?
Ich möchte gerne die Frage stellen, wer ist warum dein größtes Role Model?
Oh, schön. Dankeschön. Caro, es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass du mir bei LinkedIn begegnet bist und wir jetzt diesen Austausch hier haben durften, weil ich finde, dass du eine Riesenbereicherung für uns als Gesellschaft bist und eben auch für den Fakt, dass wir für eine gerechte, zukunftsfähige und gesunde Welt einstehen. Dankeschön für deine tollen Worte.
Ich danke dir. Es war wundervoll, dabei zu sein.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.